Wir haben also die Kette verstanden, dass es die Belastungen sind, die Belastbarkeit ausbilden und dass es die Stärke, die Belastbarkeit, die Ausdauer ist, die uns dann erfahren macht und dass es die Erfahrung ist, die uns schon da, wo wir noch nicht sehen und nicht fühlen, hoffen können, denn wir haben Erfahrungen mit der Hoffnung gemacht und wenn man das Gestern mit seiner Zukunft kennt, dann kennt man auch das Heute mit dem Morgen. Nicht einfach in die Vergangenheit zurück und dann habe ich ja die Zukunft. Das Schönste an unserer Vergangenheit war ihre Zukunft. Und das ist unsere Gegenwart. Das Schönste an der Vergangenheit war ihre Zukunft. Und das ist unsere Gegenwart. Als Kind hast du davon geträumt, da zu sein, wo du heute bist. Wenn du enttäuscht bist, lebst du unter deinen Verhältnissen. Denn der Glaube hat in der Tat die Hoffnung erfüllt, die wir als Kinder von der Zukunft her hatten. Also wir gewinnen Hoffnung aus Erfahrung. Aber das war ja das Problem, mit dem ich euch in die Pause entlassen habe, um die Spannung unerträglich zu machen, dass ich sagte, das ist ja ganz gut und hätte er es ein bisschen bescheidener formuliert, hätte ich es ja akzeptieren können. Aber warum muss er jetzt ausgerechnet sagen, wir rühmen uns der Bedrängnisse? Und manche Übersetzer versuchen auch, das etwas abzuschwächen, indem sie sagen, wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Nicht, wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Das heißt also, wir halten an dem Rühmen der Hoffnung fest, auch dann, wenn wir sie mal nicht sehen und fühlen, also in den Bedrängnissen. Aber das kann ich leider nicht durchlassen, sondern in der Tat, Paulus provoziert und sagt, wir rühmen uns der Schwierigkeiten. Wie kommt er da drauf? Nun, wir hatten es schon ein paar Mal gesagt, kurz vor dem Römerbrief schrieb er den Galater, davor den zweiten Korintherbrief. Und der zweite Korintherbrief ist in den Kapiteln 10 bis 13 der Schlüssel für diese zugespitzte Formulierung. Im zweiten Korintherbrief hat es Paulus nämlich mit den Starken zu tun gehabt, mit denen, die sich ihrer Weisheit rühmten, ihrer Heiligung rühmten, ihres Erfolges, ihrer Erkenntnis rühmten und die gegenseitig angegeben haben, wie es schon der erste Korintherbrief ahnen lässt, ihrer Gaben. Das ist auch heute noch in christlichen Gemeinden so. In der Regel verstehen wir es ja auch, wenn wir von Christus ein Zeugnis geben, dass so zu geben, dass bei uns auch noch ein bisschen Licht abfällt. Nicht? Also in der Regel versuchen wir uns ja auch ein bisschen günstig darzustellen. Und so ist oft der Austausch, auch der ganz selbstlose geistliche Austausch unter Christen, ein bisschen Prahlerei. Nicht? Auch dann, wenn wir von Schwierigkeiten reden, die wir überwunden haben, reden wir immer erst davon, wenn wir sie überwunden haben. Das heißt also, auch wir rühmen uns gerne unsere eigenen Stärken. Und das ist eine Sache, die jede Kommunikation zwischen Menschen ausmacht. Es ist ja selten so, dass wir aufeinander zugehen und sagen, wer bist du, was macht dich jetzt aus, was beschäftigt dich, worüber willst du reden, sondern meistens versuchen wir ja, unsere Themen anzubringen und uns so ein bisschen günstig darzustellen, günstig ins Licht zu stellen. Bei den Starken in Korinth war das aber bis zur Unerträglichkeit, die haben nämlich die anderen platt gemacht. Das mag es in deiner Gemeinde auch geben, dass einige mit ihren Gaben oder mit ihrer Selbstdarstellung, ihrem Egoismus alle anderen an die Wand drücken, sodass die Gemeinde auseinanderfiel. Und Paulus sagt, die rühmen sich ihrer Stärken. Und nun war Paulus natürlich besonders gut dran, weil er so genüsslich aufzählen konnte. Da gibt es einige, die reden in Zungen, tue ich viel mehr. Da gibt es andere, die sagen, sie hätten schon mal einen Kranken geheilt. Ich habe unzählige Kranke geheilt durch den Heiligen Geist. Da gibt es welche, die sagen, sie könnten besonders gut predigen. Na, in aller Demut, ganz schlecht predige ich nicht. Und wo ich schlecht predige, wirkt Gott auch eine gute Predigt durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, der selige Paulus war in der Lage, so gut wie alle Gaben, die in der Gemeinde verteilt waren, selber auch darstellen zu können. Das war ein Multitalent offensichtlich. Gott hat ihn also mit allen möglichen Gaben ausgestattet. Und der sagt, die rühmen sich ihrer Stärke. Und dann kann er so beiläufig sagen, nicht so ganz rhetorisch, könnte ich auch. Nicht, ich rede mehr in Zungen als Sie, ich habe mehr Kranke geheilt, ich predige mehr, mehr Gemeinden gegründet, könnte ich alles, tue ich aber nicht. Sondern ich mache das, was ein Christ alleine tut, ich rühme mich viel lieber meiner Schwäche. Und er sagt, ich könnte sogar, damit beginnt Kapitel 12, wenn ihr den Zusammenhang lest, ich könnte sogar darauf Bezug nehmen, dass ich nicht nur von Christus selbst berufen bin, sondern einmal sogar in den dritten Himmel entrückt bin. Ich kenne einen Menschen, der wurde in den dritten Himmel entrückt. Ob er leiblich entrückt wurde, oder ob es praktisch nur geistig war und er lag immer noch auf seiner Pritsche im Bett, das weiß ich nicht, ist auch ganz egal. Auf jeden Fall wurde er ins Paradies entrückt und durfte himmlische Dinge sehen, Unaussprechliches hören. Also Paulus sagt, ich kann sogar mit Visionen dienen, die keiner in Korinth hat. Aber über all das rede ich gar nicht. Ist sehr geschickt gemacht, gell? Das nennt der Rhetoriker Praeteritio. Man geht so vorbei und sagt, jetzt sage ich mal alles, was ich nicht sage, nicht? Und jetzt sage ich, was ich sage, nicht? Das ist eine Kunstfigur, nicht? Man sagt ja gerne, der Paulus konnte nicht reden. Das war aber selbst schon wieder Rhetorik, dass er sagt, ich bin kein guter Redner, nicht? Alles, was ich sage, ist sehr steif. Ich kann keine Gaben vorweisen, aber das ist genau das Unterlaufen des Gegners. Also er war ein cleverer Rhetoriker, Praeteritio. Er geht an all dem vorbei und sagt, davon will ich ja gar nicht reden. Aber den anderen ist natürlich schon das Maul gestopft. Nicht? Im Himmel war da noch keiner und alle Gaben gleichzeitig hatte auch keiner. Und dann sagt er, jetzt komme ich aber auf ein Beispiel, davon will ich reden. Ich will mich meiner Schwachheit rühmen. Warum? Eben genauso, nicht nur in Schwachheit rühmen, sondern der Schwachheit rühmen. Und dann sagt er in 12,7, dass er einen Pfahl im Fleisch hat, einen Dorn im Fleisch. Und da ich es ja hier mit lauter Wanderern zu tun habe, nicht, wenn ihr alleine schon so ein Split im Wanderschuh habt, das macht einen verrückt. Wenn du aber tatsächlich mal einen Dorn im Fleisch hattest, ich weiß nicht, das kann auch passieren, nicht, dass du mal durch Dorn gehst und dann kriegst du so einen abgebrochenen Dorn in den Fuß rein und der geht so richtig schön ins Fleisch. Bei jedem Tritt geht dir das durch bis oben zum Scheitel, nicht dieser stechende Schmerz. Jetzt wären wir Theologen natürlich nicht Theologen, wenn wir nicht spekuliert hätten, was ist das für ein Pfahl im Fleisch? Die einen sagen, Paulus war Epileptiker, dafür gibt es überhaupt keinen Grund, außer dem, dass man in der Antike viele große Männer, eben auch wie Cäsar und Alexander den Großen, als Epileptiker verstanden hat oder hat es ihm nachgesagt oder sie waren es wirklich. Also das war in der Antike so, dass die Epileptiker mit diesen komischen Zuckungen was Rätselhaftes hatten. Also große Männer sind Epileptiker, ist ein reines Gerücht, hat mit Paulus nichts zu tun. Andere sagen, im Galaterbrief, in Galater 4, sagt doch Paulus, dass die Galater seine Schwachheit nicht verachtet haben, sondern haben ihn aufgenommen wie Jesus Christus, ganz liebevoll, als er die Gemeinde gründete. Sie hätten sogar ihre Augen ausgerissen und ihm gegeben. Und dann sagen sie, aha, also hatte Paulus ein Augenleiden. Aber das ist ja ein Bild, das ist eine Metapher, nicht? Die Augen ausreißen und einem geben bedeutet das wertvollste Opfern für einen anderen. Er mag ein Augenleiden gehabt haben oder auch nicht, wir wissen es nicht. Er mag Depressionen gehabt haben, nicht wie Luther wohl auch Depressionen hatte. Aber all das ist reine Spekulation. Und Paulus hat, das habe ich schon am ersten Abend gesagt, auch nie einfach über sich geplaudert und geschwätzt und sich in den Vordergrund gedrängt, wenn es nicht um des Evangeliums willen irgendeinen Punkt gab, den er aus seinem Leben berichten musste. Also was er sagen will, ist, ich habe einen Pfahl im Fleisch, ich habe einen Dorn in meinem Leben, eine Anfechtung. Ausschließen können wir, dass dieser Pfahl im Fleisch, dieser Splitter im Fleisch oder Dorn im Fleisch eine Sünde war. Nicht? Viele lesen das und sagen, aha, das ist meine Lieblingssünde, aber das funktioniert nicht, weil die Antwort Christi da nicht passen würde. Es war nicht eine schuldhafte Sache seines Lebens, sondern etwas, was ihn elementar einschränkte. Insofern ist die Assoziation einer Krankheit nicht ganz fernliegend. Es kann aber auch einfach ein Problem sein, eine Einschränkung, eine Schwachheit, die er hatte. Und er sagt, dreimal habe ich Christus gebeten, also ausdrücklich, nicht beiläufig, nicht die Dreizahl steht ja als Vollzahl, dass er doch diese Schwachheit, Anfechtung, Krankheit, diese Einschränkung meines Dienstes von mir nehmen möge. Und Paulus mag viele gute Gründe gehabt haben, um Jesus zu drängen und zu sagen, hilf mir doch und nimm mir diese Schwachheit aus meinem Leben weg. Nicht? Er hat ja vorbringen können, wie viel besser kann ich predigen, wie viel belastbarer bin ich, wenn ich diese Einschränkung nicht habe. Nicht? Und wenn wir an den Galaterbrief denken, eben da war er offensichtlich ganz elementar durch eine Krankheit eingeschränkt. Das kann aber eine einmalige Krankheit sein, das wissen wir nicht im Galaterbrief. Aber da war es eben so, dass er weiter wollte und es kann der Zusammenhang sein, den wir auch aus der Apostelgeschichte kennen. Eigentlich wollte er nach Europa und war aber vom Heiligen Geist behindert worden daran. Nicht, es mag ein Zusammenhang sein zu seiner Krankheit hier im Galaterbrief. Also hat er gesagt, lieber Herr, mach mich stark, nimm meine Schwachheit weg, befähige mich. Und was ist die Antwort Christi? Nun, nach der Lutherbibel heißt es, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist ein Seitenaspekt, der auch mit dabei sein darf. Aber hier ist der Grundtext, die Antwort Christi, die im Griechisch überliefert ist, eine andere. Arkeisoi hei charismu, vollkommen genügend ist meine Gnade für dich. Das lass dir an meiner Gnade genügen, ist ja eine Beschränkung. Nicht, sei nicht so anspruchsvoll, jetzt begnüg dich mal. Es heißt aber, meine Gnade ist für dich voll ausreichend. Meine Gnade ist für dich voll ausreichend. Das heißt, das, was ich dir schenke, das, was ich dir bin, ist dir voll genug. Denn, Begründung, meine Kraft ist in der Schwachheit jetzt nicht nur mächtig, sondern vollendet. Das ist nochmal ein Hammer. Nicht? Also nicht nur meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sondern eigentlich heißt es viel vollmundiger. Meine Kraft ist in der Schwachheit vollendet. Das heißt, Christi Gnade und Kraft und Liebe ist so groß, dass er mit dir ans vollkommene Ende, ans Ziel seiner Pläne kommen kann, während du schwach bist. Oder anders formuliert, vieles in deinem Leben steht Christus im Weg. Deine Schwachheit ist es nicht. Deine Begrenzung ist es nicht. Deine Begrenzung von Begabungen, von Ausbildung, von Gesundheit ist es nicht, was ihm im Weg steht. Lass dir an meiner Gnade genügen, ist also praktisch nur eine Aufforderung, die sich aus der positiven Botschaft ergibt. Ich bin für dich genug. Und das müsst ihr positiv lesen, also nicht dieses, lass dir genug sein an mir, begnüg dich, sei nicht unverschämt. Nicht, das ist eine ganz falsche Antwort. Sondern Christus sagt, alles, was du brauchst, hast du in mir. Ich kann mit deiner Schwachheit dennoch an ein vollkommenes Ziel mit dir kommen. Das stellt alles auf den Kopf. Denn in unserem bürgerlichen Leben ist es eben nicht so. Wenn du in der Schule schlecht bist, machst du einen schlechten Abschluss, hast du anschließend auch eine schlechte Ausbildungsvoraussetzung und machst du die Ausbildung schlecht, hast du einen schlechteren Job anschließend. Das ist auch in den Gemeinden so. Die stark begabt, heiter, schön sind, nicht alle, die Tugenden haben, die sind beliebt und stehen im Mittelpunkt. Und alle die nicht so können, die etwas schwächer sind, die nach dem Klischee der Gegenwart gerade nicht so attraktiv ist und die Attraktivität wechselt ja nicht. Bei Rubens war attraktiv etwas ganz anderes als jetzt in irgendwelchen Puppenzeiten, nicht? Also wo Magersucht praktisch zum Ideal wird. Also es hängt ja immer von der Zeitnummer ab, nicht? Auch wir armen Männer, nicht? Also was haben wir in den letzten Jahrzehnten an wechselhaften Idealen durchmachen müssen, nicht? Mal Macho, nicht? Und dann wieder Kartoffelheld, nicht? Und dann nur noch Windeln und Kochen, nicht? Und dann hieß es wieder, ihr seid ja gar keine Männer mehr, also wieder Ruder umschwenken. Also nicht, was immer die Zeit von einem erwartet, man hat es ja gar nicht so leicht, die Ideale der Zeit zu erfüllen, nicht? Und stark zu sein. Und Christus sagt, ich kann mit dir an dein Ziel kommen, so wie du bist. Nichts an deinen Voraussetzungen steht mir im Weg, außer du selbst, weil du deine Voraussetzungen nicht akzeptierst. Das ist die absolute Umwertung aller Werte. Nicht, weil wir immer bürgerlich, wie wir aufgewachsen sind, das christlich übertragen und sagen, ich wäre gerne ein vollmächtigerer Christ. Also muss ich ein besserer, ein leistungsfähiger, ein stärkerer Christ sein. Und manche gehen auch auf Bibelschulen, ob Kurzbibelschule, Langbibelschule, und sagen, ich muss fitter werden für meinen Glauben und denken, dass man irgendwie auftanken kann, dass man sich selbst besser qualifizieren kann. Aber das Allerbeste, was ich auf einer Bibelschule oder in einem Theologiestudium lernen kann, ist, dass es allein auf Christus ankommt und auf seine Liebe und dass die Vollmacht, die wir als Christen haben, nichts zu tun hat mit unserer Ausbildungsdauer, nichts zu tun hat mit unseren menschlichen Begabungen. Ich habe es ja schon mal auf diesen Spitzensatz gebracht, Gott kann auch durch Analphabeten Geschichte schreiben. Nicht? Und das ist genau der Hammer. Und es ist ja oft genug der Fall, nicht, dass wir gerade in Deutschland dann sagen, du musst aber nochmal ausbilden und nachher ist man dann Professor oder ist Bischof und steht dann ohne Vollmacht da vorne wie eine Vogelscheuche, nicht? Und die Gemeinde sagt, was ist das denn? Nicht, da kommt ja nichts rüber. Nicht? Das heißt also, Bücher alleine und Bildung alleine macht es nicht. Und dass ich jetzt nur aus Missgunst euch klein halten will, die Gefahr besteht nicht. Ich bin ja Professor und dank dem Himmel dafür und habe offene Türen und alles ist toll und super. Aber nie ist ein Mensch durch mich zum Glauben gekommen, weil ich Professor bin. Nicht? Und evangelisiert habe ich, da habe ich gerade das Abitur noch nicht mal gehabt. Nicht? Da bin ich in meiner Ente rumgefahren, ohne Abitur. Und die Leute, die damals zum Glauben kamen, die kommen genauso in den Himmel, wie die, die durch den Professor zum Glauben kommen. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Gell? Das einmal zu kapieren, ist eine enorme Befreiung. Denn dann ist nicht mehr die Frage, wie werde ich größer, sondern einfach nur, wie werde ich offener für den Christus, der mich vollkommen macht, indem er selbst vollkommen ist. Nicht? Also nicht Selbstentfaltung, sondern Beziehungsentwicklung. Leben im Wir, das ist die Frage. Wie kann ich mehr in dieser Gnade Christi leben, Christus meine Kraft sein lassen? Und deshalb spitzt es Paulus zu, dass er sagt, in Abgrenzung zu diesen starken Angebern, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Und jetzt kommt die Formel, wenn ich schwach bin, und das in Christus und seiner Gnade, dann bin ich in Wahrheit stark. Dann bin ich in Wahrheit stark. Wenn du einmal kapierst, dass dein Stolz und deine Stärke das Einzige sind, was der Gnade im Weg stehen kann, nie deine Schwachheit und deine Unfähigkeit, immer nur dein Stolz und deine Stärke, dann drehst du es wie Paulus um und sagst, ich will mich meiner Schwachheit rühmen. Und jetzt schließt sich der Kreis zu Römer 5 und wir kapieren, wie Paulus das meint. Nicht abgedreht schwärmerisch, sondern gerade umgekehrt in Schwärmerkritik. Nein, es stimmt nicht, dass jeder Christ, der nur betet, das Abitur mit 1 macht, ohne zu lernen. Nein, es stimmt nicht, dass Christen nicht arbeitslos werden. Nein, es stimmt nicht, dass du nur für deine krebskranke Frau beten musst und am nächsten Tag ist sie gesund. All das stimmt nicht. Wir haben einen Pfahl im Fleisch, wir leben in dieser irdischen Welt und wir müssen Schicksalsschläge erleben, wie wir es auch hier am Tauernhof erlebt mit Hans-Peter. Es stimmt nicht, dass hier unten alles aufgeht. Aber Gottes Geheimnis ist, dass er sagt, aber meine Gnade reicht nicht nur dazu aus, dass du dennoch überlebst, sondern dass ich vollkommen durch dich wirken kann. Seine Stärke ist meine Stärke und meine Schwachheit ist keine Schwachheit, wenn sie Schwachheit ist in ihm. Ein völliges Umdenken. Und in der Tat ist es so, wenn du deine Schwachheit akzeptierst, wirst du immer stärker. Also auch von der Erscheinung her, von der Wirkung her. Du wirst eine überzeugende Persönlichkeit, weil du authentisch bist. Nicht? Du musst nicht etwas vorspielen, sondern du kannst ganz gelassen sagen, die einzige Stärke, die ich habe, ist Christus in mir und die einzige Zuversicht, die ich habe, ist seine vollkommene Liebe. Er sagt, dass er sich an mir freut. Das ist Grund genug, mit meinem Leben zufrieden zu sein. Da ist ein Gott, der sich an mir freut. Morgens, wenn ich aufstehe, dann freut er sich. Wenn ich lebe, dann freut er sich. Ich weiß nicht, also verliebt waren ja alle mal von uns, nicht? Und das macht die Verliebten nämlich aus. Der andere muss nicht den Kasper machen, der muss auch nicht rumhampeln, der muss auch nicht die ganze Zeit Kohlen aus dem Keller holen oder kochen. Das ist nicht der Punkt. Sondern nicht das. Man kriegt ja manches mit als Professor, nicht? Und manchmal geben es mir auch die Studenten zu, nicht? Dass da hinten in der letzten Reihe dann ein Student sitzt, der alleine deshalb schon in meine Vorlesung kommt, weil zwei Reihen vorher die Frau sitzt, die den Sinn seines Lebens ausmacht, nicht? Und alleine sie zu sehen, ist ihm Freude. Da hält er Eckstein-Vorlesungen aus, da kennt er nichts, nicht? Einfach nur aus lauter Glück, es gibt sie, sie ist da. Nicht einfach nur von hinten zu ahnen, da ist sie. Nicht? Und so geht es Gott mit dir, glaub es oder glaub es nicht. Nicht. Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Und wenn ich das als Inhalt meines Lebens habe, dann wird so viel banal in meinem Leben. Und der Clou ist, andere beobachten dich und kommen zu dir und sagen, Mensch, Mädchen, bist du in den letzten Jahren im Glauben gewachsen? Und du sagst, wieso denn gewachsen? Überhaupt nicht. Nicht? Ich bin immer kleiner geworden, weil mir Christus immer größer wurde. Aber in deiner Wirkung, in dieser Welt, in der Gemeinde, wirst du immer größer. Die Reife besteht bei Paulus darin, dass er seine Grenzen kennt und dass er sich alleine von Christus her versteht. Insofern also, zurück zu Römer 5, verstehen wir jetzt, warum er nicht nur sagt, wir rühmen uns trotz unserer Trübsale, sondern wir rühmen uns der Schwierigkeiten. Also nicht eine Umwertung, eine Verdrängung, eine Umdeutung, wie Psychologen sagen würden, sondern weil er gerade in seinen Schwachheiten diese Erfahrung gemacht hat. Nicht? Und wer im Loslassen plötzlich einen solchen Gewinn hat, Der sagt, ich rühme mich meines Loslassens. Ihr erinnert euch an das Lied von dem kleinen Hund, nicht? Solange er den Knochen hat, hat er gesagt, Loslassen ist für mich kein Thema. Und wenn du ihm das Kotelett gibst, dann weiß er, ja, von selber kann er dann loslassen, nicht? Weil er das viel bessere ergreift. Nicht? Du hast nur ein Problem und das ist dein alter Adam, deine alte Eva. Und die lässt du dann los, wenn du verstehst, wie sehr dich Christus liebt. Dann musst du nämlich nicht mehr kompensieren. Und wenn du mal aufräumst, all den Sperrmüll, den du in deinem Leben hast, wo du angibst, kompensierst, dir selbst nicht verzeihst, beschönigst, verdrängst, ganze Räume in deinem Herzenshaus hast, die du abgesperrt hast mit alten Dingen, an die kein Licht kommen darf. Und wenn du kapierst, dass Gott dich in deiner Schwachheit vollkommen liebt, dann holst du deinen ganzen Schlüsselbund und schließt all die verschlossenen Türen ihm auf und sagst, schau mal, Herr, hier ist auch noch Müll. Und er sagt, wunderschön, den können wir räumen. Nicht? Es ist ein Befreiungsakt, wahrhaftig zu werden vor Gott. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, weil Gott selbst dafür einsteht. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. In der Tat, der Heilige Geist wirkt bei uns nicht punktuell, wie es im Alten Testament heißt, da kam der Geist des Herrn auf ihn und dann tat er etwas oder sagte etwas, sondern Gottes Geist lebt in uns im Augenblick unserer Rechtfertigung, im Augenblick unserer Wiedergeburt mit Johannes gesprochen, kommt der Heilige Geist in uns. Wer ist bitteschön der Heilige Geist? Nun zum Mitschreiben. Der Heilige Geist ist die Gestalt der wirksamen Gegenwart Gottes in den Gläubigen. Der Heilige Geist ist die Gestalt der wirksamen Gegenwart Gottes in den Gläubigen. Der Heilige Geist ist kein Gespenst. Der Heilige Geist ist nicht eine Kraft, sondern der Heilige Geist ist die Gestalt der wirksamen Gegenwart Gottes in den Gläubigen. Also in Gestalt seines Geistes ist der himmlische Vater, ist Jesus Christus in uns. Und auch hier wieder sind Johannes und Paulus, obwohl sie ganz andere Worte wählen und ganz andere Bilder gebrauchen, und Johannes ein Evangelium schreibt und Paulus Briefe, ganz beieinander. So wie in den Abschiedsreden Jesu, Johannes 14 bis 16, Jesus sagt, ich werde wiederkommen in Gestalt des Parakleten, des Trösters, des Geistes, und mein Vater und ich werden in euch wohnen. Er wird als andere Gestalt Gottes kommen. Nicht? Jesus war der Tröster während seiner irdischen Zeit. Dann sagt er, jetzt muss ich zum Vater gehen und ich schicke euch einen anderen Tröster. Und dann meinen wir, das ist ein dritter Gott. Das ist aber kein dritter Gott, weil Gott ja nicht aus drei Göttern besteht. Es ist der eine Gott in drei Personen. Das können wir menschlich gar nicht denken. Nicht? Wir können nicht drei und eins auf eins denken. Und Jesus sagt, ich schicke euch den anderen Tröster. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Wer kommt? Ich komme zu euch. Das heißt, im Heiligen Geist haben wir nicht weniger als Gott selbst und seinen Sohn, die in uns Wohnung nehmen. Und deshalb heißt der Heilige Geist auch bei Johannes wie bei Paulus der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes. Also der Heilige Geist ist nicht weniger als Gottes eigene Gegenwart. Vom Heiligen Geist wird aber geredet nach der Auferstehung Jesu, wenn es um Gottes wirksame Gegenwart in uns geht. Nicht? Also wenn wir fragen, wann wird von Gott dem Vater geredet, dann, wenn von dem auf dem Thron sitzenden Gott geredet wird. Und wenn wird von Christus geredet? Nun, wenn der Christusweg, er wurde Mensch, er lebte unter uns in Vollmacht, er war gekreuzigt und auferstanden, sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Und wann wird vom Heiligen Geist gesprochen? Wenn dieser Gott, Vater und Sohn in uns leben und wirksam sind. Das heißt, in uns ist Gott selbst gegenwärtig. Gott wohnt in uns. Wir sind der Tempel Gottes. Es gibt für uns keinen anderen Tempel, kein Haus Gottes, außer uns Christen und damit der Gemeinde, der versammelten Tempel Gottes, der Wohnungen. Sich das bewusst zu machen, ist ja genau die Vertiefung dessen, was wir eben gerade gesagt haben. Was ist das Geheimnis eines Christen? Dass Christus selbst in ihm wohnt. ihm Wohnung zu bereiten, ihn durch uns leben zu lassen, ist das Einzige, was die Aufgabe eines Christen ist. Das ist der Sinn unseres Lebens. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das Allerwichtigste ist dem Heiligen Geist die Liebe. Es ist Gottes Liebe zu uns, die uns immer präsent ist und die im Anschließenden charakterisiert wird. Und es ist unsere Fähigkeit zur Liebe Gott gegenüber und zur Liebe anderen gegenüber. Das heißt, wir haben Gottes Liebe in uns wohnen als Quelle. Und hier sind wir an einem Punkt der Unterbestimmung bei den allermeisten Christen. In der Regel ist es nämlich so, dass die meisten Christen es so erleben, wie ich es von Zinzendorf gehört habe. Dem mag das bekommen sein und der mag das richtig verstanden haben, aber mir ist es nicht bekommen und ich habe es falsch verstanden. Der hat nämlich ein Bild vom Gekreuzigten gesehen und da muss er sehr leidend und grün dargestellt worden sein, also ein richtiges Leidensbild des Gekreuzigten. Und dann steht drunter, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das heißt, die Liebe Gottes, die Liebe Christi ist das Vorbild. Und dieses Vorbild wird mir nun vorgehalten und dann wird gesagt, jetzt streng du dich an, dass du aus Dankbarkeit auch entsprechend dich anstrengst und liebst. Versuch mal selbst zu lieben. Das geht nicht. Der Mensch kann Liebe nicht produzieren. Der Mensch kann Liebe nur reflektieren. Der Mensch kann Liebe nicht produzieren, der Mensch kann Liebe nur reflektieren. Unsere Berufung ist nicht, Liebe zu erzeugen, herzustellen, uns aus den Knochen zu pressen und unseren Willen zu vergewaltigen, dass wir lieben, statt zu hassen oder gleichgültig sind, sondern wir sollen Gottes Liebe reflektieren. Das ist der Sinn überhaupt eines Ebenbildes. Wir missverstehen das Ebenbild, Christus ist das Ebenbild, wir sollen Ebenbild Gottes sein. Wir verstehen Ebenbild immer als Abbild, das heißt also Vorlage und Kopie. Wir schauen uns Jesus von Nazareth an, lesen das Evangelium als Handlungsanweisung. Ich habe das ja schon karikiert, wie eine Motorradgebrauchsanweisung für einen Radfahrer. Dann haben wir das große Vorbild und Christsein bedeutet, ihn zu kopieren. So ist es in der liberalen Theologie, so ist es aber leider bei vielen Frommen auch. Nicht, dass sie meinen, Jesus ist mein Vorbild und ich will sein wie Jesus. Und dann strenge ich mich an, nicht so zu sein wie Jesus. Das Ebenbild aber ist die Reflexion. Es ist der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft. Im Griechischen ist dieser Begriff Eikon, Ebenbild, ganz gefüllt und spezifisch gebraucht. Und so wird es in der Schöpfung gebraucht, so wird es 2. Korinther 4 für Christus gebraucht, so auch in der zwischentestamentarischen Literatur auf die Weisheit, auf Gottes Wort hin gebraucht. Sie ist Ebenbild. Das Ebenbild ist der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Gottheit oder Kraft. Das Ebenbild ist der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Gottheit oder Kraft. Das klingt sehr abstrakt und vor der großen Pause will ich es euch ein bisschen deutlicher machen. Was heißt das? Nun, wir haben hier unheimlich viele Lampen und wenn man jetzt hier das Gewinde mal, die Birne aus dem, den Strahler aus dem Gewinde dreht, dann könnte ein Praktikant im Tauernhof gefragt werden von unserem Elektromeister, sag mal, ist da Saft auf der Leitung? Wisst ihr, was ein Lehrling macht? Es ist Saft auf der Leitung. Wisst ihr, was ein Erfahrener macht? Er dreht einfach eine Birne rein. Und dann fängt sie an zu leuchten und dann sagt der Erfahrene nach hinten zum Schaltpult, es ist Saft drauf. Fragt der zurück, woher weißt du, dass da Saft drauf ist? Na, die Lampe leuchtet. Ja, wieso? Wo ist denn der Zusammenhang? Die Lampe ist doch das Ebenbild des Stromes und das Ebenbild, griechisch Eikon, ist der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft. Also, wenn die Lampe leuchtet, ist auch Saft auf der Leitung. Die Birne ist das Ebenbild des Stromes. Hat schon jemand von euch Strom gesehen? Nein, aber den sichtbaren Ausdruck dieser Kraft. Wir sollen als Ebenbild Gottes so sein wie Birnen im Stromkreis. Die Männer gucken verständig, die Frauen gucken entsetzt. Du wirfst schon deine Stirn in Falten. Ich habe noch ein anderes Bild. Der Mond ist das Ebenbild der Sonne. der Mond ist das Ebenbild der Sonne. Wenn Vollmond ist, sind wir nachts fasziniert von der Schönheit des Mondes. Der strahlt herrlich, faszinierend, romantisch. Nicht ganze Generationen haben sich schon bei Vollmond verliebt, einfach wegen seines romantischen Lichtes. Was macht der? Wie kann der das? Wie bringt er das zurecht? Dann fragst du einfach den Vollmond, sag mal, was ist dein Geheimnis, dass du so leuchtest? Wisst ihr, was der fragt? Was für ein Leuchten? Dann sagt er, ja, du bist ja so Licht. Ich bin doch nicht Licht, ich bin dunkel, du solltest mal das wahre Licht sehen, nämlich die Sonne. Das ganze Geheimnis des Mondes ist, er ist Reflexion, er ist Ebenbild, er reflektiert. Er ist der sichtbare Ausdruck eines unsichtbaren Lichtes. Denn bei uns in der Nacht, auf der anderen Seite der Welt ist ja andersrum, bei uns in der Nacht ist die Sonne nicht unmittelbar sichtbar. Aber im Spiegel des Mondes reflektiert sich das Licht der Sonne für die, die in Finsternis sind. Du bist Ebenbild Gottes. Du musst gar nicht die Luft anhalten und pusten, bis du leuchtest, sondern du musst nichts anderes tun, als Christus zu erlauben, ohne dass du die Scheiben verschmierst, durch dich zu leuchten, zu reflektieren. Er ist der Strom, du bist die Birne. Er ist die Sonne, du bist der Mond. Das bringt eine Gelassenheit. Es ist die Liebe Gottes in dein Herz ausgeschüttet. Jetzt heißt es, dass ich da bete und sage, Herr, wo willst du diese Liebe hin reflektieren? Wohin willst du sie fokussieren? Und dann sage ich nicht, jetzt tue ich's, sondern ich kann nichts anderes tun, als zu sagen, Herr, gebrauche mich, zeige mir Menschen, gib mir das richtige Wort, gib mir die Aufmerksamkeit. Aber alles, was ich brauche, um das zu tun, bist du selbst. Würdest du nicht in mir wohnen, ich könnte weder strahlen noch reflektieren, ich könnte gar nichts tun. Deine Liebe ist in Gestalt deiner wirksamen Gegenwart durch dich im Heiligen Geist in mein Herz ausgeschüttet. Ihr müsst Liebe nicht machen, wir brauchen sie nur zu reflektieren. Weil es so anspruchsvoll ist, erlaubt mir, dass ich kurz zu Lukas rübergehe, weil bei den Synoptikern das oft noch anschaulicher ist. In Lukas 7, 36 folgende unterhält sich Jesus im Hause des Simon mit dieser Frau, diesem Simon, bei der Tischgemeinschaft, wir kamen schon mal auf das Beispiel. Und da will der Simon als Gerechter selber gerecht sein. Ihr erinnert euch, wir hatten es schon mal angesprochen. Und die Frau, so wie sie kam, hatte nichts als ihre Dankbarkeit zu bringen. Und ihr erinnert euch an das Gleichnis, das wir schon hatten. Da war die Frage nicht, wer hat mehr, sondern die Frage, wer hat mehr empfangen. Und wer liebt mehr in Lukas 7? Nicht der Fähigere, der Gerechte, sondern, wie wir gesehen haben, der, dem mehr geschenkt wurde. Wenn du also zu wenig liebst, dann liegt es nicht daran, dass du dich zu wenig anstrengst, sondern dass du dich noch zu wenig hast lieben lassen. Wir wachsen in der Liebe, indem wir uns lieben lassen. Wir werden fähig zu schenken, indem wir uns beschenken lassen. Das ist ein völlig neues Denken, nicht? Wenn wir sagen, ich sollte jetzt eigentlich mich um diesen Menschen kümmern, aber ich habe die Kraft nicht. Dann nicht zu sagen, dann reiß dich zusammen, sondern dass du dann die Haltung gerade umdrehst und sagst, Herr Jesus Christus, du musst in meinem Leben noch größer werden. Ich kann es nicht von mir aus tun. Liebe du durch mich, lebe du durch mich. Weil unsere Liebe zu Gott in der Liebe Gottes zu uns gründet und wir sie nur reflektieren können, wachsen wir in dem Maß in der Liebe zu Christus, wie wir uns von ihm beschenken lassen. Das ist eine völlig neue Situation. Nicht, was habe ich mir immer für einen Druck gemacht als junger Christ, bevor ich das anfing zu ahnen? Ich muss mehr machen und ich muss mich endlich überwinden und ich sollte doch, persönliche Evangelisation war damals das Schlagwort, nicht? Ich muss alle Menschen missionieren, nicht? Und dann hatte ich bei jedem, der mir im Kurpark begegnet ist, da in Bad Ems, in meiner Kurstadt, wo ich groß wurde, ein schlechtes Gewissen. Eigentlich hätte ich den jetzt missionieren müssen, nicht? Und wenn du dann in einen Menschenauflauf kommst von 100 Leuten, 100 Leute, die du nicht missioniert hast, nicht? Da kannst du ja in die Klapse kommen, nicht? Also da füllt man ganze Psychiatrien mit Christen. Und das gibt es wirklich, nicht? Die Psychologen sprechen von ekklesiogener Neurose. Das heißt also, dass Leute überschnappen, weil ihre Frömmigkeit sie krank macht, nicht? Du kannst in deiner besten Anstrengung richtig rüberschnappen als Christ, weil du mit eigenen Mitteln tun willst, was Gott doch dir schenken will. Nicht? Der Mond leuchtet von sich aus überhaupt nicht. Seine ganze Berufung ist zu reflektieren. Und wenn du dann den Eindruck hast, aber ich reflektiere immer noch so wenig, dann geht es dir genau wie dem Mond. Wenn der Mond auf sich guckt und würde sich abwenden von der Sonne, um zu gucken, wie weit er selber leuchtet, was leuchtet der? Überhaupt nicht. Nicht? Ein Christ, der den eigenen Puls fühlt, der hat schon die Verbindung zu Christus verloren. Und wenn er dann einen zu niedrigen Puls hat, dann liegt das nur daran, dass er auf sich guckt. Das ist das Problem. Den Kontakt zum Herzen Gottes halten. Gottes eigene Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und nun hatte ich euch schon in der Ungeduld des Evangeliums und des Hans-Joachim vorweg verraten, was denn für eine Liebe das ist, die Gott in unser Herz schüttet. Und Paulus überschlägt sich in Vers 6 bis 11 und ihr müsst unbedingt eure kurze Aufmerksamkeit ihm noch schenken, damit er uns das erklären kann. Warum freut sich Paulus so an einer solchen Liebe Gottes? Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch unvermögend waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Was Paulus hier sagen will und etwas einschränkt, damit man ihm nicht widersprechen kann, ist Folgendes. Was für eine Liebe ist es? Wir haben gesagt, es gibt konditionierte Liebe und unkonditionierte Liebe. Es gibt unbedingte Liebe und bedingte Liebe. Die bedingte Liebe ist die, die wir zwischen Menschen haben, dass wir nämlich für einen, der uns gegenüber freundschaftlich ist, der gütig ist uns gegenüber, ihm gegenüber auch gütig sind. Und so versteht sich dieser Einschub, den er plötzlich hat, dass er hier einräumt und sagt, nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Das heißt also, dass eine Mutter für ihr Kind, ein Freund für den Freund sein Leben riskiert, das mag noch vorkommen. Aber da beruht ja dann die Freundschaft auf Gegenseitigkeit und selbst bei der Mutterliebe ist es ja die Zugehörigkeit des Kindes zur Mutter. Was Gott aber tut ist, er gibt seinen Sohn, Christus gibt sein eigenes Leben für seine Feinde, die Unvermögenden, die Gottlosen. Und damit ist seine Liebe Feindesliebe. Feindesliebe ist aber genau das, was die Pädagogen nicht konditionierte Annahme nennen. Denn vom Feind kann ich keinen Dank erwarten, vom Feind erwarte ich keine Gegenliebe. Das heißt, Gott liebt dich unbedingt und nicht gekoppelt an deine Antwort und an deine Reaktion. Christus starb schon zu einer Zeit, als wir noch Feinde waren, für sein Leben. Das ist Gottes Liebe, die uns gilt, so wie wir sind. Und jetzt ist er wieder voll pharisäischer Theologe und argumentiert mit einem sogenannten Kalvachomer-Schluss. Müsst ihr euch nicht aufschreiben, der Schluss Leichtes und Schweres. Leichtes und Schweres, das machen die Rabbinen gerne, Leichtes und Schweres. Das heißt, man nimmt etwas Kleines, Unbedeutendes und wendet es auf etwas Bedeutendes an oder auch umgekehrt etwas Bedeutendes zu etwas Leichtem. Ich werde euch sofort es vorführen, was ich meine. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Gericht, dem Zorngericht, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr, um wie viel gewisser werden wir selig werden, gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Er hat hier eine doppelte Steigerung. Zuerst einmal sagt er, als wir Feinde waren, hat er in Liebe seinen Sohn gegeben, sein eigenes Leben. Wie viel mehr wird er uns nun alles geben, nachdem wir mit ihm versöhnt sind? Wenn er uns schon als Feinde liebt, wie viel mehr als seine Freunde? Nicht eine Liebe, die alle Feindschaft umfasst, ist eine Liebe, die alle Freundschaft trägt. Ganz logisch. Dann kommt ein zweiter Schluss rein. Wenn Christus sogar bereit war, aus Liebe sein eigenes Leben zu geben, und den Tod der Einsamkeit zu sterben, obwohl er Sohn Gottes war. Wie viel leichter und selbstverständlicher, nicht, da ist das von dem Schweren auf das Leichtere, wird er uns teilhaben lassen an allen Früchten seiner Auferstehung, die ihn ja gar nichts kosten. Jetzt hat er ja das Leben und die Herrlichkeit in Fülle. Das heißt, wir sind uns doppelt gewiss in Christus. Als wir erklärte Feinde waren, hat uns Gott vollkommen geliebt. Damit kann es überhaupt keine denkbare Situation geben, in der uns Gott nicht liebt. Und wie muss er sich an uns freuen, wenn wir diese Liebe gelten lassen, ihm dankbar sind? Nicht so wie Eltern sich freuen, wenn die Kinder die Antwort der Liebe einüben. Nicht? Wie gerührt war mein Vater, als ich ihm zu Weihnachten von dem Taschengeld, das er mir selber gegeben hat, eine Schachtel Zigaretten kaufte. Mein Vater hat leider geraucht, ist auch leider früh gestorben, aber nicht am Rauchen, sondern am Unfall. Aber dann habe ich ihm, weil er es wollte, eine Schachtel Zigarette und habe irgendwo so ein völlig verkrumpeltes Papier aus dem Schrank gekrustelt, nicht von der Oma oder von der Mutter, und habe das eingepackt. Aber du hättest mal sehen sollen, wie ich das mit 7 Jahren einpacke. Nicht? Also das war schon abstrakte Kunst. Nicht? Und an Weihnachten habe ich es ihm stolz gegeben. Da kannst du jetzt sagen, wie umständlich, der Mann hätte auch ohne den Krusch drumherum einfach an Automaten gehen können, Geld einrufen, dann hätte er seine Zigaretten auch gehabt. Was gibt er dem Sohn? Erst ein Taschengeld, dann geht der hin, kauft die Zigaretten, packt die umständlich ein, der Vater muss wieder die ganzen Knoten aufschneiden. Ist doch so umständlich. Nein, mein Vater war glücklich. Das war die Antwort der Liebe. Nicht? Mein Vater liebte mich und ich liebte ihn und so liebt dein himmlischer Vater dich und freut sich an allen Geschenken, die du ihm machst. Natürlich könnte es Gott einfacher haben. Er hätte die Welt gar nicht erschaffen müssen, hätte sich mit seinen Engeln begnügen können. Aber er hat sich in den Kopf gesetzt, dich zu lieben und den ganzen Umweg zu gehen, nur damit er sich an dir freuen kann und du kannst dich an ihm freuen. Er liebt dich und umfasst in seiner Liebe alles, was du bist, alle deine Probleme. Wie sehr freut er sich dann, wenn du als Versöhnter, als Freund Gottes ihn zurückliebst. Was ist das für eine Vaterfreude? Und das Zweite, Christus war bereit, sogar sein ganzes Leben für dich zu opfern. Wie leicht fällt es ihm aus der Fülle dessen, was ihn gar nichts kostet und nicht wehtut, weil er alles hinter sich hat, was wehtat, jetzt dir für den Rest des Lebens und in Ewigkeit Geschenke zu machen, seine Gnade und Liebe zu schenken. Seid nicht so bescheiden in eurem christlichen Glauben. Christus hat schon alles bezahlt. Ich will ja die Schwaben nicht die ganze Zeit ansprechen, aber das ist ein schwäbischer Spruch bei Festmahlzeiten. Leute, greift zu, es ist alles schon bezahlt. 20 Minuten Pause, auch das Essen drüben ist schon bezahlt.